Ja, herzlich willkommen zu Podcast Nummer 4. Heute sind wir in der reinen Kritik.de Besetzung. Zu dritt Philipp Schwarz, Frederik Jäger und ich, Tilka Dritzke. Wir reden über einen Wettbewerbsbeitrag von Pedro Almodóvar. Wir werden aber auch noch sprechen über zwei Filme aus Nebensektionen. Einmal von Bruno Dumont in der Nebensektion Certain Regard und einmal über den neuen Film von Bertrand Bonello in der Quinzaine des Réalisateurs. Fangen aber an mit dem Wettbewerbsfilm von Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, Pain and Glory. Und Philipp wird uns einführend etwas zu diesem Film erzählen.
Ja, also Pain and Glory ist ein, eine autobiografische Reflexion von, also eine leicht fiktionalisierte Version von Almodóvar tritt da auf, gespielt von Antonio Banderas, eben als alternder Filmregisseur oder halt älterer Filmregisseur, der sich aufgrund diverser Leiden und Schmerzen quasi von der aktiven Karriere zurückgezogen hat und mehr oder weniger allein in seinem Madrider Apartment wohnt und sich ganz der Therapie und der Pflege seiner diversen körperlichen Schmerzen davon ganz eingenommen wird. Und wenn man so will, es gibt eine Initialzündung, er wird eingeladen, sein Film ist restauriert worden und er wird bei einer Retrospektive gezeigt und das schickt ihn quasi aus dieser Zurückgezogenheit nochmal hinaus. Er sucht einen alten Schauspieler aus diesem Film eben auf, mit dem er seit 30 Jahren nicht geredet hat und es entspinnt sich dann so ein Gewebe aus Gegenwart, Vergangenheit, Zurückerinnerung an seine Jugend im ländlichen Spanien, an eine erste, sag ich mal, erste Aufkeimen des Begehrens, an eine Liebe aus seinen Jugendjahren, die auf verschiedenen, sage ich jetzt mal, Fiktionsebenen abgehandelt wird. Es ist eine Art Weg zurück ins, also ein Weg, sag ich mal, hinaus ins Leben, ist ein bisschen blöd, aber halt.
Ach, das kann man auch immer so. Also als Disclaimer, ich selbst habe den Film nicht gesehen, deswegen bin ich jetzt hier so ein bisschen in der Rolle des Interviewers und frage jetzt als nächstes mal Frederik. Wenn ich das so höre, das klingt so fast ein bisschen irgendwie wie eine autobiografische, wie eine Reflexion auch des eigenen Werks, ein bisschen größer vielleicht als letzte Almodóvar-Filme. Ist das denn irgendwie ein großer Film?
Ich glaube, dass die Kategorie irgendwie von groß oder klein passt hier nicht so gut. Es ist ein Film, der eher zu den, sagen wir mal, etwas braveren von Almodóvar gehört, was jetzt die formale Anordnung angeht. Es ist ein Film, der sich sehr stark auf das Figurenarsenal konzentriert und auf die Genauigkeit der Momente und auf die aufs Production Design. Es ist ein Film, der extrem farbig ist und der sehr nah an diesen Protagonisten und an diesem Alter Ego von Almodóvar ist und der was sehr Beiläufiges hat, in zum Beispiel dem, wie Drogenkonsum geschildert wird, also einer, der irgendwie auch dramatisches Moment ist, aber gleichzeitig irgendwie gar nicht so klar gerichtet ist, ob das nicht gerade hilft oder nicht hilft und was das jetzt eigentlich befördert oder verhindert. Ist ein Film, der klar von Verlangen erzählt und gleichzeitig ziemlich unsexuell ist. Also es ist auch erzählt auch ein Älterwerden von einem schwulen Mann, der seine Sexualität in der Vergangenheit ausgelebt hat und heute weiß man gar nicht, wie stark sein Drang danach überhaupt noch ist oder ob das eher der künstlerische Drang ist. Also da vermischen sich so unterschiedliche Dinge. Das ist ein Film, der finde ich sehr sehr so angenehm ist. Das ist irgendwie, man verbringt, also ich habe sehr gerne mit ihm Zeit verbracht. Ja? Also genau aufgrund dieser Momente, die so habhaft werden.
Hast du denn auch gerne Zeit mit diesem Film verbracht oder was hast du noch irgendwie was?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es trifft schon, dass der Film ist auch, es ist ja eigentlich nur eine, also auch wie der Film aufgebaut ist, ist eigentlich nur eine Sukzession von so zweier Begegnungen, wo einfach auch so zwei Figuren mehr oder weniger miteinander Zeit verbringen und oft auch nur quasi nebeneinander sitzen und irgendwie Drogen konsumieren oder halt sich zurückerinnern und versuchen etwas quasi manchmal auch etwas auszuagieren, was früher mal, sag ich mal, spontaner war, um sich irgendwie nur noch zu vergewissern, dass da irgendwie noch so Restbestände da sind. Was ich auch irgendwie ganz interessant fand, ich meine, das ist eine, das ist gerade so eine Doppeldeutigkeit, die, glaube ich, das englische Wort Pain so ein bisschen hat, die, glaube ich, ich weiß nicht, ob das spanische Wort das auch hat, aber halt zwischen so Leid und Schmerzen. Also es ist so ein Film, der quasi, also erst einmal sehr die Schmerzen, also die Hauptfigur ist halt ein Mensch, der sehr quasi von seinen diversen, also es gibt eine lange Liste von diversen Entzündungen und großen Rückenschmerzen und ständigen Migräneanfallen, mit denen sich die halt seine ganze Existenz so in Beschlag nehmen. Und auch so ein bisschen eine, ich habe das so das Gefühl, also auch so diese Therapie, die da quasi notwendig ist, gibt dem Film auch so ein ganz eigenes Zeitgefühl, weil irgendwie so, ich habe das Gefühl, so die Schmerzen löschen so den Fortgang der Zeit so, oder das Zeiterleben so ein bisschen aus. Gleich am Anfang ist er so quasi, um seine Rückenschmerzen zu therapieren, so ganz reglos in einem Swimmingpool, wo quasi jede Bewegung und jede Veränderung so ein bisschen aufgehoben wird, nur um diesen Schmerz irgendwie zu stillen. Und so ein bisschen ist diese Statik, dass alles irgendwie gleichzeitig ist und dass irgendwie vorher, nachher nicht mehr so klar unterscheidbar sind, durchziehen so den ganzen Film. Und ich finde auch eben ganz interessant, wie eben so diese Vergangenheit, diese Erinnerungen in ganz verschiedenen Formen irgendwie so auftreten. Also es gibt so, ich sage jetzt mal so, eine klare, also eine Inszenierung, eine visuelle Darstellung dieser Erinnerung, also auch mit Penelope Cruz als Mutter. Dann gibt es ein Stück, das dieser Regisseur schreibt, das aber dann quasi das autobiografisch ist, in der Ich-Form geschrieben ist, aber dann von dem Schauspieler so aufgeführt wird. Und dann kann man natürlich auch irgendwie so, das Almodóvar schwebt so ein bisschen über dem Ganzen, das halt nochmal so eine zusätzliche Ebene, also das ist so auf ganz verschiedenen Ebenen so ein bisschen aufgeteilt, so eine Lebenserfahrung. Ja, und das fand ich gerade in dem ständigen Wechsel einen sehr interessanten Film, auch in der quasi, sage ich jetzt mal, so Undynamik, die das Ganze dann irgendwie hat. Ja.
Gut, dann reden wir jetzt noch über einen weiteren interessanten Film, den wir, glaube ich, alle zumindest interessant fanden, vor ein paar Tagen schon gesehen haben, in der Consigne Realisateur, den Film Zombie Child von Bertrand Bonello. Und ich glaube, Frederik.
Vor ein paar Tagen ist nämlich gestern gewesen. Die Zeit vergeht manchmal nicht ganz so schnell.
Bei 3 bis 5 Filmen am Tag ist es dann irgendwie, schieben sich dann Nächte, die gar nicht stattgefunden haben, irgendwie dazwischen. Man schläft ja auch manchmal ein bisschen ein. Vielleicht ist deswegen. Das stimmt, das war gestern früh. Ja, du hast völlig recht. Aber ich hoffe, du kannst dich noch gut genug daran erinnern, dass du uns jetzt in diesen Film einführen kannst.
Ja, Zombie Child ist schnell erzählt. Das ist das sind zwei Ebenen. Die eine in Haiti 1962 angelegt, eine in Frankreich heute. Und diese beiden Ebenen werden miteinander in Verbindung gebracht. Es geht um eine junge Schülerin, die heute in Frankreich in ein besonderes, in so ein Mädcheninternat geht, das sehr sehr autoritär geführt wird. Und sie kommt aus Haiti, lebt bei ihrer Tante, die Voodoo praktiziert. Und sie bringt eine Geschichte mit vom Zombie-Sein, nämlich vom lebend begraben werden und dann zum Sklaven werden. Und das ist die Geschichte ihres Großvaters. Und die trägt sie hinein in die Lebenswirklichkeit der anderen Mitschülerinnen, die sie aufnehmen in ihre Schwesternschaft, die eigentlich mehr so ein Literaturclub ist. Also es geht auch oft in dem Film um so Form von Selbstdefinition und Außenwahrnehmung und diese Teenager, wie die sich in ihrem ganzen Strebertum, denn das sind Mädchen, die mehr oder weniger alles richtig machen, wie die versuchen, sich selbst zu definieren und wie die Coolness definieren und solche Dinge. Und ich, also um gleich zu sagen, was für mich eine der Sachen ist, die herausragend ist an Bonello, ist, wie gut er es schafft, so eine Perspektive auf Jugendliche zu werfen, die nicht herablassend ist, sondern eher die ganze Widersprüchlichkeit und den Spaß an dem Jungsein so ernst nimmt.
Ja, ich fand ja vor allem erstmal ganz grundsätzlich spannend, weil wir auch in einem Cannes-Jahrgang sind, in dem irgendwie Zombies relativ oder überhaupt Geister, Zombies, diese Dinge eine Rolle spielen. Und er, also Bonello, führt diesen Mythos ja so ein bisschen auf seinen Ursprung zurück in Haiti, der irgendwie da auch entstanden ist, auch sozusagen in der Sklaverei eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Philipp, was hat für dich sozusagen diese Art des Zombies, des Zombie-Films mit diesem Film gemacht? Oder?
Ja, es ist natürlich, ich meine, verhalte nicht so viel, aber es gibt ja also diese Zombie-Prozedur, die man hier quasi sieht, ist ja auch dann über weite Strecken so eine große Ziellosigkeit. Also man beobachtet quasi dieses Wesen, das irgendwie durch so haitianische Landschaft irgendwie durch die. Das wird auch immer gegengeschnitten, so. Es ist also ständiger, also so auch dieser Wechsel mit den Zeitebenen, der aber auch da wieder quasi nicht auf irgendwie eine große Pointe so zuläuft. Insofern quasi wie das so zusammenhängt, hat mich da, ja. Ich tatsächlich, also der Film ist. Das ist irgendwie symptomatisch auch so irgendwie für meine Erfahrung mit dem Film, dass ich quasi, ich sehe so diese ganz vielen interessanten einzelnen Elemente vielleicht. Ich kann mir dann am Schluss irgendwie so keinen Reim drauf machen. Das ist sicher auch so gewollt, das ist sicher auch das Interessante so ein bisschen an dem Film. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das große so Crescendo, mit dem er dann irgendwie aufhört, ob das für mich dann quasi das dann irgendwie auf eine interessante Art und Weise verbunden hat oder ob das dann quasi natürlich sehr, so sage ich mal, visuell reizvoll war, aber dann doch irgendwie mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen hat. So, das war so ein bisschen meine Erfahrung mit dem Film. Er greift da gewisse, sage ich jetzt mal, Ikonografien auf, die an sich eben sehr, 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 sehr spannend sind. Ich weiß nicht, was er dann genau damit macht, aber es ist vielleicht wahrscheinlich ein Film, den man sich noch einmal anschauen sollte.
Ja, also ich fand tatsächlich auch diesen sag jetzt mal eher irgendwie intellektuellen Überbau interessant, beziehungsweise gerade in seinem Verhältnis zu dem, was Frederik irgendwie genannt hat, als sozusagen Bonellos Blick auf Jugend und auf sozusagen jugendliche Intensität auch. Aber es gibt da schon einen sehr, finde ich, irgendwie einen klaren Leitgedanken, der sozusagen das Verhältnis zwischen Nation, also Frankreichs Geschichte und sozusagen Frankreichs Kolonialgeschichte denkt und diese zwei Seiten des kolonialen Verhältnisses, die ja irgendwie ne, in der Revolution, in der Französischen Revolution, in der Bürgerlichen, in der gleichzeitigen Sklavenaufstand in Haiti, sich sozusagen irgendwie in die Gegenwart fortspinnen, eben einerseits in diesem Elite-Collège und dann sozusagen in der Voodoo-Kultur, die sozusagen diese weißen Mädchen ja auch sehr anzieht und irgendwie auf die sich dann auch ihr Begehren haftet, da irgendwie wie reinzugeraten. Das ist, finde ich, eine sehr schlaue Art, irgendwie mit Kolonialgeschichte und sozusagen ihrem Nachleben umzugehen. Das hat für mich auf dieser Ebene funktioniert, aber eben auch als eigentlich ein sehr sehr toll präsenter Film in vielen Bereichen. Und damit gehen wir über zu einem anderen Großmeister der Präsenz, Bruno Dumont, der seinem vor zwei Jahren hier, ich glaube vor zwei Jahren, ja, in der Cancenne gelaufenen Film Jeannette über die Kindheit der Jeanne d'Arc, das damals so ein bisschen als, ich glaube, da konnte sich viel darauf einigen, als Heavy Metal Musical beschrieben wurde, in dem sehr viel, in der Musik eine sehr große Rolle gespielt hat, in der es eben um die Kindheit dieser Figur ging. Jetzt folgt Jeanne und jetzt geht es quasi ans Eingemachte. Jetzt geht es um die Schlachten, geht es um den großen Prozess gegen Jeanne d'Arc, die als Heretikerin vom Klerus angeklagt wird. Der Film, um ihn vielleicht kurz zu beschreiben, besteht aus zwei, würde ich sagen, größeren Teilen. Das eine spielt, wie schon Jeannette vor zwei Jahren, in so einer dünigen Landschaft irgendwo in Frankreich. Das ist wohl in der Nähe einer Schlacht und dort treten so theatermäßig immer wieder Personen auf und ab. Es kommen irgendwie Soldaten vom Feld und berichten, was passiert ist. Es kommen neue Befehle vom König. Und es geht letztlich, aber ist das sozusagen die erste Niederlage von Jeanne d'Arc, der Weg, der letztlich quasi zu ihrer Anklage führt. Und das ist der längere Teil dieses Films, der den Prozess in einem irgendwie wirklich endlos zerdehnten Prozedere der Vorbereitung, der immer wieder Anklage, der immer wieder möchtest du nicht doch sozusagen dem, wie heißt, renunziert, also die Häresie sozusagen zurücknehmen und zugeben, dass du sozusagen nicht Gottes Worte gehört hast. Und jetzt gebe ich mal ab an dieser Stelle an Frederik, bevor ich mich weiter versuche, diesen Film zu beschreiben. Wie würdest du das einordnen?
Ja, also das ist jetzt im Gegensatz zu Jeannette ein Kinofilm. Damals war es ja eine Fernsehproduktion. Das ist ein Film, der tatsächlich auch irgendwie durch die zwei Schauplätze, also hauptsächlich zwei Schauplätzen, so eine Bandbreite aufmacht. Das ist ein Film, der mich erstmal wahnsinnig verunsichert hat. Und ich habe irgendwie erst in der zweiten Hälfte zu dem Film gefunden, in der Art und Weise, wie er wieder mit Schauspiel arbeitet. Das ist ein Schauspiel, das man aus Filmen wie oder Serien wie den Petit Quinquin und Quinquin wiedererkennen kann. Ein Schauspiel, das also mit Laien arbeitet, die besonders expressiv in Szene gesetzt werden, die große Monologe bekommen und denen man so zugucken kann, wie sie ihre Körper mit voller Brunst einsetzen, und es gibt immer irgendwie so mehrere Ebenen, die gleichzeitig mit reinspielen, also die quasi so das Theatrale im Sinne von man kommuniziert gleichzeitig den Nicht-Ort, also dass das, was gerade stattfindet, eigentlich woanders stattgefunden hat, zu einer anderen Zeit und so weiter, von anderen. Hier auf unserer Terrasse wird ab und zu getrunken und die Gläser werden nicht weggeräumt, deswegen klirrt es im Hintergrund. Gleichzeitig gibt es so natürlich eine Ebene von Kostümfilm, von Verkleidung und von so besonderen Physiken. Und Bruno Dumont hat damit viel Spaß, ohne das irgendwie zu einer reinen Komödie zu formen. Und das ist eben so, ich glaube, dieses, dass man nie so genau weiß, in welchem Genre man ist, macht einen Reiz aus, aber macht auch die Herausforderung aus. Und gerade der erste Teil ist tatsächlich ziemlich, also für mich war es nicht so leicht, den durchzustehen, weil der eben wirklich so extrem plump mit Dünenlandschaft, da kommt jemand und erzählt, er war gerade in Paris. Ja? Also, aber klar ist, Paris ist nicht um die Ecke. Und dann gibt es eine, wie ich finde, wirklich tolle Szene, in der eine Schlacht irgendwie nachempfunden wird, bei der eigentlich mehr so ein Schaulaufen von Pferden stattfindet. Und dieses Schaulaufen von Pferden, das wir dann teilweise auch aus der Luft sehen können, das war jetzt vielleicht die Schlacht. So habe ich es jedenfalls verstanden. Mich hat die Szene auf jeden Fall total begeistert, so von der Choreografie her. Ich habe es aber wie vieles auch nicht so komplett verstanden.
Ja, das war so eine Busby Berkeley Choreografie von irgendwie so Pferden, die da auftreten und irgendwie im Takt tanzen, und ich hatte das eher so als so eine Vorbereitung sozusagen, als so ein Einstimmen auf die Schlacht
empfunden. Ich auch, aber kurz danach war ja die Schlacht irgendwie verloren, also.
Genau, so funktioniert ein bisschen auch dieser Film, auch in diesem Mut zur Ellipse, und genau wie du sagst, also ich glaube gerade, das Spannende bei Dumont ist ja ein bisschen, wie das Humoristische sozusagen eigentlich nicht als Humor funktioniert, sondern eher auch so im sozusagen in der Identifizierung von bestimmten Statusunterschieden, also sozusagen die Personen mit der meisten Autorität sind meistens die auch sozusagen die lächerlichsten irgendwie Sprachaffekte und Affektionen irgendwie mit sich tragen. Das finde ich, also das ist sozusagen, man lacht darüber, aber gleichzeitig gehört das auch wirklich zu seinem Programm, wie er sich diese Gesellschaft irgendwie auch vorstellt, wie er sich da Geschichte aneignet. Ich fand tatsächlich fast den ersten Teil, der mich hat mich erst eher noch mehr mitgenommen. Es war ein bisschen andersrum wie bei dir. Ich war dann irgendwann, haben mich diese theologischen Debatten, die dann auch entspinnen, wo ich mir auch gar nicht sicher bin, wie ernst er die wirklich dann auch noch als theologische Fragen nimmt oder eben doch eher als absurdes Theater, da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher. Aber genau, und gegen Ende lohnt sich dann dieses Durchhalten dieser Debatten, finde ich, auch wieder, weil er dann wirklich wieder in sehr schönen Gesten auch nochmal irgendwie zum Ende findet. Und damit finden wir vielleicht auch einfach zum Ende, wenn es hier keine weiteren Kommentare, Einwürfe, Einsprüche gibt. Verabschieden wir uns für heute und hören uns natürlich morgen wieder, dann wieder mit Wettbewerbsfilmen.